Domradio Reisen.
Mit Heike Sikuni, hallo, ja, und heute mit einer Reise in die literarische Vergangenheit. Wir reisen auf den Spuren eines Schriftstellers, den wirklich jeder kennt, auch wenn er vielleicht noch nichts von ihm gelesen hat. Er heißt Johann Wolfgang von Goethe und da geht es heute um eine Stadt, die mit ihm verbunden ist. Er selber hat mal darüber gesagt, es lebten bedeutende Menschen hier, die sich miteinander vertrugen. Das war das belebendste aller Verhältnisse, regte an und erhielt jedem seine Freiheit. Ja, das hat Goethe über sein Weimar geschrieben. 50 Jahre lang lebte er im Haus am Frauenplan. Heute ist Weimar Welterbestadt. Und warum diesen Titel auch jenseits von Goethe verdient hat, was man alles zu Fuß und per Rad entdecken kann, darüber sprechen wir heute in Domradio Reisen. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs in Weimar. Seit 1998 steht Weimar auf der Welterbeliste und das hat die UNESCO mit der großen kunsthistorischen Bedeutung von öffentlichen und privaten Gebäuden und Parklandschaften aus der Blütezeit des klassischen Weimar begründet. Außerdem hob sie die herausragende Rolle Weimars als Geisteszentrum im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert hervor. Weimar war Brennpunkt europäischer Geistesströmungen und man spürt es heute noch in jeder Pore in dieser Stadt. So jedenfalls ist es Tini von Pose ergangen, die die Stadt für uns besucht hat.
Man sieht, dass Goethe einen Lorbeerkranz in der Hand hält, der ihn als Universalgenie ausweist. Schiller streckt die Hand danach aus, aber er ist eben nicht dran.
Stadtführerin Ehrengard Neuhaus weist auf das stattliche Denkmal von Goethe und Schiller vor dem Deutschen Nationaltheater im Zentrum von Weimar. Das Denkmal ist hier 1857 aufgestellt worden. Um den Entwurf hatte es damals einen Streit gegeben.
Die Idee, dass hier überhaupt ein Denkmal aufgestellt werden sollte, stammte von dem damaligen Großherzog Karl Alexander. Aber das Geld und das Erz für den Guss kam aus Bayern. Und insofern hatte der bayerische König auch ein Mitspracherecht. Und Karl Alexander schwebt es eigentlich vor, dass Goethe und Schiller so in römisch-klassischen wallenden Togen hier abgebildet werden sollten. Und da hat also der bayerische König Ludwig einen Einspruch erhoben, hat gesagt, nein, überhaupt, das kommt überhaupt nicht in Frage, wenn überhaupt in zeitgenössischer Kleidung.
Johann Wolfgang von Goethe war über 30 Jahre lang Direktor des Weimarer Nationaltheaters. Es steht für gefeierte Inszenierungen, aber auch für eine Bühne großer Politik. Denn von seinem Balkon aus verkündete 1919 der damalige Reichspräsident Friedrich Ebert die Verfassung des ersten demokratischen Staats auf deutschem Boden.
Anna Amalia hat eben in ihrer Zeit als Regentin ein hohes Maß an geistiger Freiheit hier garantiert. Und das war der Grund, weshalb Weimar so anziehend war für viele Intellektuelle. Denn hier fanden sie tatsächlich die besten Arbeitsbedingungen.
Die Herzogin Anna Amalia stammte aus Braunschweig und wurde mit 16 Jahren nach Weimar verheiratet. Da ihr Mann früh starb, übernahm sie die Regentschaft für ihren erstgeborenen Sohn. Ihre Söhne erzog sie sehr liberal und weltoffen für die damalige Zeit. Anna Amalia habe den Boden bereitet für die Entwicklung der Weimarer Klassik, so Neuhaus.
Als ihr erstgeborener Sohn Karl August mit 18 dann vorzeitig für mündig erklärt wurde und selbst Regent geworden war, da reiste er nach Frankfurt und lernte Goethe kennen und holte Goethe hierher nach Weimar.
Einen umfassenden Einblick in Goethes Leben bekommt man im Goethehaus am Frauenplan, in dem er über 40 Jahre lang gewohnt hat, bis zu seinem Tod. Die Sammlungen, zu denen neben Kunst auch Mineralien, Gesteine und Fossilien gehören, sowie eine Bibliothek, spiegeln Goethes vielseitige Interessen und Talente wider.
Das, was viele Besucher nicht so beachten, ist, dass also hier im Treppenhaus schon mal eine Besonderheit ist dieses Deckengemälde, auf dem ein Regenbogen im Hintergrund auftaucht. Und das ist schon mal ein Hinweis auf die Farbenlehre, weil Goethe hat ja auch über 30 Jahre lang an einer Farbenlehre gearbeitet.
Im idyllischen Park an der Ilm kann man sich vorstellen, wie Goethe hier Ende des 18. Jahrhunderts spazieren ging oder mit Herzog Karl August ausritt. Auch Goethes Gartenhaus ist hier zu finden. In der Nähe von Goethe wohnte Schiller. Im Schillerhaus kann man sich noch seinen Schreibtisch im Dachgeschoss ansehen, an dem der Dichter die Werke Wilhelm Tell und Jungfrau von Orléans geschrieben haben soll. Auch die bedeutendste Bibliothek der deutschen Klassik befindet sich in Weimar, die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek. Der prunkvolle Rokokosaal, den Goethe damals mit eingerichtet hatte, lässt leicht vergessen, dass es hier vor 10 Jahren einen verheerenden Brand gab.
Ja, das Haus war buchstäblich bis unter das Dach mit Papier gefüllt und die ganze Innenausstattung aus jahrhundertaltem Holz. Ja, ist sehr viel verloren gegangen. Und was zum Beispiel besonders bedauerlich ist, ist, dass 90% der Musikaliensammlung von Herzogin Anna Amalia verbrannt ist.
Die sehr gebildete und sozial engagierte Herzogin Anna Amalia hatte 1761 beschlossen, das Grüne Schloss zur Bibliothek umzubauen. Ihr Anliegen dabei war, dass Bücher und damit auch Bildung für alle zugänglich waren. Der Geist großer Dichter und Denker ist auch heute noch an jeder Ecke Weimars spürbar. Die Statue von Goethe und Schiller vor dem Nationaltheater wirkt wie ein Symbol, dass die beiden unvergesslich und unerschütterlich sind. Stadtführerin Ehrengard Neuhaus erzählt.
Das führte dann auch zu einer Bombardierung in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs, sodass also das Gebäude selbst zerstört war, bis auf die Außenmauern. Das Denkmal war aber unbeschadet geblieben, weil es vorher eingemauert worden war. Und nun müssen Sie sich dieses symbolhafte Bild einmal vorstellen. Im Juli, nachdem die Sowjetarmee hier einmarschiert ist, werden diese Mauern wieder abgerissen und Goethe und Schiller stehen da, als ob nichts geschehen sei.
Ja, Goethe und Schiller, zwei literarische Schwergewichte, die so schnell niemand vom Sockel stürzen wird. Aber auch wenn für den Besucher in Weimar vielleicht in erster Linie der Wohnort Goethes und Schillers wichtig ist, so gibt die Stadt doch auch der modernen Architektur Raum, Baum, Bauhausspuren sind dort zu besuchen. Und das machen wir gleich in Domradio Reisen. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs in Weimar und hier vielleicht mal ein paar Fakten für den Hintergrund. Weimar liegt ja in Thüringen, ist eine kreisfreie Stadt, dehnt sich auf einer Fläche von rund 84 Kilometern aus, liegt 200 Meter über dem Meeresspiegel und in Weimar leben rund 63.000 Einwohner. Und noch eine aktuelle Information für alle Weimar Reisenden, die das vielleicht freuen wird. Es ist dieses Wochenende dort deutlich wärmer als hier bei uns mit 21 Grad und Sonnenschein. Neben dem klassischen Weimar, das wir gerade in Domradio Reisen besucht haben, gehören seit 1996 auch die Bauhausstätten in Weimar und Dessau zum UNESCO-Weltkulturerbe. 1919 gründete Walter Gropius das Bauhaus in Weimar als Kunstschule. 1925 zog er dann nach Dessau. Das Bauhaus hat Architektur und Design des 20. Jahrhunderts entscheidend geprägt. Und ein Bauhausspaziergang in Weimar zeigt, dass das Bauhaus für viel mehr als nur für Architektur steht. Tini von Poser hat an einem solchen Spaziergang teilgenommen.
Also der Bauhausspaziergang führt an sich alle Spaziergänger einmal durch die historischen Gebäude des Bauhauses, also das Hauptgebäude der heutigen Universität, den Winkelbau und auch noch das Haus am Horn, was als Musterhaus zur Ausstellung 23 gebaut wurde und zeigt anhand der Gebäude und Räume die gesamte Geschichte von der Gründung 1860 als Malerschule bis in die Gegenwart, bis zur heutigen Bauhausuniversität.
Die Weimarer Universität ist heute noch ein Magnet für Architekturstudenten. Matthias Kumpker ist stolz darauf, dass er hier studieren kann. Hier, wo alles begann, wo Walter Gropius das Bauhaus 1919 gegründet hat. Er führt für Besucher die sogenannten Bauhausspaziergänge durch.
Wir sind jetzt hier im Treppenhaus des Winkelbaus und stehen jetzt hier vor einem Wandgemälde, das zur Ausstellung 1923 angefertigt wurde. Die Ausstellung 1923 musste abgehalten werden, weil sie als Bedingung an neue Kredite gebunden war. Also das Bauhaus hatte von Anfang an Schwierigkeiten, sich in Weimar zu etablieren.
Auch der Rückhalt in der damaligen eher konservativen Bevölkerung Weimars war nicht sehr groß für die neue Kunstrichtung, sodass die Ausstellung von 1923 erst einmal zeigen sollte, was im Bauhaus überhaupt passiert.
Hier eben jetzt das Wandgemälde von Oskar Schlemmer, dem Leiter der Wandmalereiwerkstatt hier im Bauhaus in Weimar. Das beschäftigt sich jetzt mit dem Thema der Bewegung und des Menschen im Zusammenhang mit der Architektur. Also der Ort ist auch bewusst gewählt hier im Treppenhaus entlang der Treppe. Und wie man sieht, es stellt verschiedene Figuren dar in verschiedenen Farben, die sich gerade in verschiedenen Bewegungsprozessen wiederfinden.
Die Treppe im Hauptgebäude der Universität führt ins ehemalige Direktorenzimmer, das Gropius auch für die Ausstellung 1923 nach seiner Raumtheorie entwickelt und ausgestattet hat. Gearbeitet hat er allerdings nie darin. Der Raum ist farbenfroh gestaltet mit einem bunten Teppich und bequemen knallgelben Polstermöbeln.
Der Raum an sich ist exakt ein Würfel. Und in diesem Würfel wird durch die Deckenlampe, den Bodenteppich, den Wandteppich und den Vorhang hier ein zweiter Würfel erzeugt, der genau im goldenen Schnitt zum ersten Würfel steht. Und dieses Verhältnis des goldenen Schnitts kann man sehr oft in dem Zimmer oder in der Einrichtung des Zimmers wiederfinden, zum Beispiel in dem Regal am Schreibtisch oder in der Wandverkleidung über der Tür.
Dieses Zimmer hebt sich ab vom klassischen Direktorenzimmer und es steckt mehr dahinter. Gropius zeigte in diesem Entwurf, dass sich Direktor und Student auf Augenhöhe begegnen können.
Ich persönlich stelle mir so ein klassisches Direktorenzimmer von 1923 immer mit dunklen Holztäfelungen vor. Ein großer Eichenschreibtisch, der schwer am Ende des Raums steht, große knarrende Tür. Wenn man dann irgendwie als Student oder Schüler da reingeht und weiß, man hat schon irgendwas falsch gemacht, dann fühlt man sich ganz schlecht. Hier ist genau das Gegenteil. Wenn man durch die Tür kommt, dann stolpert man schon fast über den Schreibtisch des Direktors, kann ihn aber auch überhaupt nicht sehen, weil dieser gläserne Dokumentenhalter im Weg ist, muss also um den Schreibtisch herumgehen, um sich dann auf den Stuhl neben dem Schreibtisch zu setzen, der auch die gleiche Sitzhöhe hat wie der Direktor, sogar noch viel bequemer ist als der. Also man hat schon eine sehr gute Ausgangsposition, um dann in das Gespräch mit dem Direktor zu kommen.
Auch ein Bauhausmuseum gibt es in Weimar, das allerdings ein klassizistischer Bau ist und ursprünglich zum Wittungspalais gehörte.
Weimar wird aber jetzt ein eigenes, richtiges Bauhausmuseum bekommen, was 2017 fertiggestellt sein soll. Und in diesem kleinen Museum kann man aber sehr schön die Idee des Bauhauses nachvollziehen, weil viele verbinden mit Bauhaus in erster Linie Architektur,
erklärt Stadtführerin Ehrengard Neuhaus.
Und man sieht aber in dem Museum, dass sich das Gesamtgestaltungswille auf alles übertrug. Also Möbel, Wohntextilien, Gebrauchsgegenstände des Alltags.
Im Museum wird der Besucher von einem 4 Meter hohen farbigen Turm empfangen. Eine Rekonstruktion eines Kunstwerks von Johannes Itten. Der Ausstellungsraum zeigt über 200 Exponate, darunter Figuren, Grafiken und Fotos, die die Geschichte des Bauhauses erzählen.
Und 1925 ist dem Bauhaus dann der Etat hier gekürzt worden. Sie konnten nicht weitermachen und sind dann eben nach Dessau gegangen. Und Dessau ist sehr viel repräsentativer für die Architektur des Bauhauses beispielsweise. Aber sehr viele dieser Ideen sind in Weimar entwickelt worden und dann erst in Dessau in die Tat umgesetzt worden.
Ja, das Bauhaus in Weimar. Für alle, die nicht selbst hinfahren können, ab sofort können Sie die Schauplätze der Weimarer Moderne mithilfe einer App erkunden. Der digitale Stadtrundgang führt die Weimar-Besucher zu Plätzen und Gebäuden, die unter anderem an die Gründung der Weimarer Republik und auch des staatlichen Bauhauses erinnern. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche. Na, Sie wissen schon, der Frühling ist da zumindest laut Kalender, wenn Goethe davon spricht. Und wie Altmeister Goethe seinen Faust hinausschickte vor die Tore der Stadt, so schicken wir sie jetzt im Sommer mal hinaus auf die Spuren Goethes, auf eine Fahrradtour entlang der Ilm, von Weimar aus 38 Kilometer auf dem Ilmtalm-Radweg. Von Goethes Gartenhaus in Weimar zu Kopie eben dieses Gartenhauses in Bad Sulza. Eine beschauliche Tagestour und unterwegs gibt's jede Menge zu sehen.
Eigentlich wollte Goethe gar nicht so lange in Weimar bleiben, doch drei Gründe hielten ihn fest. Frau von Stein, die ihn in das höfische Leben einführte, ein fürstliches Salär vom Herzog gezahlt und das Gartenhaus, sagt Uwe Butze.
Das bekommt er im Frühjahr 1776 vom Herzog Karl August geschenkt. Dazu gehören 1500 Quadratmeter Land. Das ist die Möglichkeit, Goethe an Weimar zu binden. Denn um die Bürgerrechte in einer Stadt zu bekommen, benötigte man Grundbesitz. Und diesen Grundbesitz bekam Goethe vom Herzog zum Geschenk gemacht.
Wir starten also am Gartenhaus im Park an der Ilm. Unser Ziel ist die originalgetreue Kopie des Goethe-Gartenhauses. Als Weimar Kulturhauptstadt Europas war, da stand diese in der Nähe des Originals und sorgte für Aufregung.
Die Menschen damals waren natürlich ein bisschen bestürzt, warum man so viel Geld für eine Kopie ausgeben kann. Aber es ist ganz interessant, was da entstanden ist. Man wollte eigentlich zwei Fragen beantworten. Was ist ein Original noch wert in einer Zeit, in der alles identisch reproduzierbar ist? Und die zweite Frage ist genauso interessant. Kann man in einer Kopie die gleiche Aura verspüren wie im Original? Wenn man hier durchs Gartenhaus geht, kann man sich ja in die Vorstellung versetzen, Goethe hat hier gelebt, Goethe ist hier die Treppen hoch und runter gegangen, er hat hier geschrieben, man kann an sein Schreibpult treten. Und jetzt ist die Frage, ist das in einer Kopie auch möglich?
Der Radweg führt zunächst an der Ilm entlang. Nach wenigen Kilometern schon steigen wir wieder ab am Schloss Tieffurt. Der Park ist ein Genuss. Nächste Station ist das Schloss Gromsdorf. Eine gewaltige Mauer umschließt dessen Park und das Besondere.
In dieser Mauer befinden sich Nischen und in diesen Nischen befinden sich Büsten von Menschen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die damals Weltpolitik gemacht haben. Ich glaube, es sind insgesamt 65 und am besten ist, man geht mal rum und schaut sich mal an, wie diese Menschen damals ausgesehen haben. Man muss aber feststellen, die ähneln sich alle etwas. Das hat sicherlich was mit dem künstlerischen Geschick des Schöpfers oder der Schöpfer zu tun.
Der türkische Großvisier sieht aus wie sein Nachbar, der Polenkönig. Ludwig XIV. Ist da, Schwedenkönig Gustav Adolf. Unter den wenigen Frauenbüsten steht lakonisch Türkin oder Edelfrau aus Moskau. Ein amüsanter Rundgang. Wir fahren weiter, immer noch mehr oder weniger dicht an der Ilm, erreichen Osmanstedt und besuchen das frisch restaurierte Wielandgut. Wieland war Philosophieprofessor in Erfurt, bevor er nach Weimar kam.
Wieland ist als Prinzenerzieher nach Weimar geholt worden, veranlasst durch die Herzogin Anna Amalia. Er war gewissermaßen Privatlehrer für Philosophie für die beiden Prinzen.
Als das geschafft war, lebte er für einige Jahre auf dem Gut in Osmanstedt. Am Ende des Parks unten an der Ilm sehen wir auch sein Grab. Hinter Osmanstedt wird die Strecke etwas hügelig. Einige Steigungen, doch die sind schnell geschafft. Und wir kommen nach Bad Sulza. Der Ort lebt seit Jahrhunderten vom Salz. Zunächst von der Salzgewinnung, alte Salinetechnik und ein Gradierwerk sind zu sehen. Und jetzt vom Baden in einer ganz besonderen Therme. Doch erstmal sehen wir Goethes Gartenhaus. Die Kopie ist nach Bad Sulza umgezogen.
Wir sind der Meinung, dass manchmal eine Kopie noch einzigartiger sein kann als das Original. Bei Goethe in Weimar sieht man, wie alles Original aussieht, aber man kann es nirgends anfassen. Und hier ist Stuhl, Bett und Tisch so, dass man sich selber dort in den Geist Goethes hineinversetzen und an den Tisch setzen kann und vielleicht selber was schreiben möchte. Menschen heiraten hier und Firmen feiern und Geburtstage werden begangen. Also es ist im Grunde für das Ensemble zwischen Baden, Wohnen, touristisch, kulturell sich inspirieren lassen, ein weiterer Diamant.
Micky Rehmann hat immer neue Ideen für Bad Sulza und auch den Liquid Sound erfunden. Sohle in allen Becken der Therme, die macht uns schwerelos. Ohren unter Wasser, nur die Nase guckt raus und wir genießen Musik.
Wir brauchen hier im Wasser nichts zu tun, außer nichts zu tun. Je mehr man die Muskeln entspannt, desto offener werden die Ohren und manchmal fallen auch die Augen dabei zu und man merkt, dass man in diesem Schwebezustand zwischen Tag und Traum und vom warmen Wasser umgeben Musik auf eine besondere Weise sehr intensiv auch wahrnehmen kann. Und da hilft einem das Wasser eigentlich, beinahe möchte ich sagen, viel mehr als der Kopfhörer oder der trockene Konzertsaal.
Es plätschert nicht mal unter Wasser. Freitagabend ist Klassik unter Wasser, samstags Liquid Sound Club und in den Vollmondnächten Live-Konzert bis nachts um 2.
Regina Heim war das auf einer musikalischen Tour entlang von Gartenhaus zu Gartenhaus auf Goethes Spuren. Der Ilmtal-Radweg ist sehr gut ausgeschildert. Insgesamt ist er 120 Kilometer lang und führt vom Thüringer Wald bis zur Mündung in die Saale. Man reist ja nicht, um anzukommen, sondern um zu reisen. Das hat Johann Wolfgang von Goethe mal gesagt. Er selbst ist ja Zeit seines Lebens auf Reisen gegangen, wann immer es ihm Zeit und auch das Budget erlaubten. Und von diesen Reisen hat der Dichter Zeichnungen mitgebracht. Zeichnungen von Landschaften vor allem, von Bergen und Tälern, von Flüssen und Himmel. Und eben diese Landschaften, die stehen im Dialog mit fotografischen Arbeiten von Barbara Klemm, die in diesem Sommer im Sinclair-Haus in Bad Honnef zu sehen waren. Und Barbara Klemm hat sich für diese Fotografien nicht nur die Originalzeichnungen in Weimar angesehen, sie hat auch dieselbe Reise wie Goethe nach Rom unternommen.
dann war es natürlich bei mir eine ganz andere Reise als bei Goethe. Also ins Auto zu sitzen und irgendwo hinzufahren, ist sicher viel leichter gewesen als Goethe mit der Kutsche oder auf dem Pferd oder zu Fuß. Und da muss ich sagen, habe ich eine enorme Achtung auch vor dieser Arbeit, die Goethe da geleistet hat, bekommen. Dann war es ganz spannend zu sehen, wie auch zum Teil die Landschaften sich verändert haben. Auf manchen Felsen waren natürlich Bäume gewachsen, das sah dann ganz anders aus. Also es war ein sehr schönes Entdecken von den unterschiedlichsten Plätzen.
Und bevor sie das entdecken konnte, hatte sie sich in Weimar nämlich erstmal 50 bis 60 Zeichnungen von Goethe am Computer ausgesucht, ausgedruckt und mitgenommen.
Dann bin ich mit diesen kleinen Ausdrucken vom Computer auf die Reise gegangen und habe die unterschiedlichsten Plätze aufgesucht. Also da fing es natürlich erstmal mit Frankfurt an, da hatte er die Leonhardskirche gezeichnet, den Kuhhornshof, wo ich gar nicht wusste, dass der also hinterm Hessischen Rundfunk steht. Und dann war die nächste Tour nach Weimar, das Gartenhaus von hinten und die Landschaften, die Parklandschaften. Dazu dann Kochberg, wo er Charlotte von Stein ja oft besucht hat und das zum Teil eben auch zu Fuß oder mit dem Pferd. Dann war ich in Bilin, das ist in Tschechien, hinter Karlsbad. Da gibt es den Borschen, das ist ein sehr gewaltiger Berg, der aber voll mit Bäumen bewachsen ist und man die Felsenstruktur eben nicht mehr sieht. Da musste ich dann sehen, wie ich das so in den Griff bekomme. Und irgendwann bin ich über den Gotthard und zu dem Wasserfall der Reuss und habe da den Scheideblick von oben. Er war ja zweimal zum Gotthard gereist und hat sich nicht entschließen können, in den Süden runter zu steigen, sondern machte das erst beim dritten Mal. Und das waren einfach sehr interessante Punkte. Da manches konnte man fast 1:1 fotografieren, wie er es gezeichnet hat.
Ja, und diese Fotografien, die Barbara Klemm da gemacht hat auf den Spuren von Goethe, also immer wieder Wolken, Wasserfälle und Bäume, die da fotografiert worden sind, die waren zu sehen bis Juni in Bad Homburg. Die Ausstellung ist zwar vorbei, aber ab Anfang 2015, da werden die Bilder von der Klassikstiftung Weimar übernommen und sind dann wieder zu sehen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und weil heute Weimar unser Ziel ist in Domradio Reisen, hat Daniel Hauser uns Musik aus Weimar rausgesucht.
Das Thüringer Becken zwischen Harz und Thüringer Wald, dort liegt die Dichterstadt Weimar. Das kulturelle Erbe dieser Stadt fortzuführen, daran ist einer jungen Band gelegen, deren Name identisch ist mit dem Namen ihrer Sängerin, Aline Cohen. Sie kam nach Weimar, um Umweltschutztechnik zu studieren. Ein kurzes Unterfangen allerdings, denn vor 5 Jahren ging es mit der Musikkarriere los. Videoclips im Internet haben sie bekannt gemacht. Es ging mit Susan Vega und Philipp Poisel auf Tournee. Dann gab es auch noch Preise für das hohe Niveau ihrer deutschsprachigen Texte. Wohl auch deshalb befand man sie für mehr als geeignet, dem großen Hannes Wader zum 70. Geburtstag Tribut zu zollen. Aline Cohen durften sich ein Lied von ihm aussuchen, um es neu einzuspielen. Sie haben sich für eines der sensibleren Stücke entschieden. Abschied von 1985 im Original. Ein Lied, das die Stimmungslage kurz vor einer Trennung beschreibt, von der man noch nicht so richtig weiß, ob sie nur vorübergehend oder doch für immer sein wird. Aline Cohen aus Weimar mit Hannes Waders Abschied.
Der Reisende auf Goethes Spuren fährt, na klar, nach Weimar. Doch auch im Thüringer Wald kann man auf den Spuren des Geheimrats wandern, dort, wo auch er unterwegs war. Als erster Wanderweg in Thüringen wurde der Goethe-Wanderweg mit dem Zertifikat Qualitätsweg Wanderbares Deutschland ausgezeichnet. Der Goethe-Wanderweg von Ilmenau nach Stützerbach. Regine Heim stellt ihn vor.
Ein geschwungenes Geh auf hölzernen Wegweisern. Goethes Kürzel weist uns den Weg, etwa 20 Kilometer bergauf, bergab. Die Gegend ist herrlich, herrlich, so schwärmte der Meister.
Der Wanderweg, den Goethe damals nahm, führt von Ilmenau bis zum Dörfchen Stützerbach. Der Ausgangspunkt ist das Amtshaus in Ilmenau. Die damaligen herzoglichen Wohnräume dienten auch Goethe als Unterkunft. Und man befindet dann an diesem Goethe-Wanderweg viele interessante Punkte, die er selbst aufgesucht hat. Wobei man natürlich manchen Weg nicht unbedingt so direkt nehmen sollte. Es gibt auch Abzweige und man findet dann auch die Ruhe, die Goethe gesucht hat und beschrieben hat mit seinem Gedicht, vielleicht irgendwo in einem stillen Grund an einem gewissen Platz.
Zunächst kam Goethe im Auftrage des Weimarer Herzogs nach Ilmenau. Ilmenau, um das verwahrloste und verworrene Finanz- und Steuerwesen des Amtes zu prüfen. Später dann, um den Ilmenauer Bergbau wieder zu beleben. Kupfer und Silber wurden einst abgebaut. Doch so richtig wurde es nicht mehr mit dem Bergbau. Als 75-Jähriger resümierte Goethe:
Ilmenau hat mich viel Zeit, Mühe und Geld gekostet.
Sein damaliges Zimmer im Amtshaus am Markt gehört heute zum gerade wieder eröffneten Goethe-Stadtmuseum. Von dort führt der Wanderweg zum Friedhof mit dem Grab von Corona Schröter. Die schöne, am Weimarer Hof gefeierte Sängerin und Schauspielerin war die erste Darstellerin von Goethes Iphigenie. Auf steilen Pfaden geht es hoch auf einen der höchsten Thüringer Berge, den Kickelhahn. Dort ist Wanderers Nachtlied entstanden.
Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch. Die Vögel schweigen im Walde, warte nur, balde ruhest du auch.
Vom Aussichtsturm genießen wir den weiten Blick über Berg und Tal und ausgedehnte Wälder. Das Jagdhaus Gabelbach wurde eigens für fürstlichen Besuch errichtet, mit dem der Weimarer Herzog auf die Jagd gehen wollte. Später war es Goethe-Quartier und ist jetzt ein kleines Museum, speziell zu seinen wissenschaftlichen Studien. Der Goethe-Wanderweg führt uns zu bizarren Felsen, Höhlen und engen Tälern, die den Dichter und Zeichner bezauberten. Auf der Suche nach Wasser für den Ilmenauer Bergbau kam Goethe nach Stützerbach und ließ von dort einen 10 Kilometer langen Wassergraben bauen. In dem kleinen Nest Stützerbach mit seinen schiefergedeckten Häusern erwartet uns wieder ein kleines Goethe-Museum, das Gundelachsche Haus.
Man stieg nicht in einem Gasthof ab, denn das war ja nicht fein genug. Dort waren auch andere Gäste. In einem bürgerlichen Haus war man immer willkommen. Und außerdem rechneten sich diese Leute das dann auch zur Ehre an. Und da er ja meistenteils in Begleitung des Herzogs war und der Herzog ja eigentlich sehr gern zur Jagd ging, wurde auch der Glasfabrikant Gundelach, dem dieses Haus hier gehörte, sehr gebraucht. Denn er war ein versierter Auerhahnjäger. Und Goethe selber ging ihm mehr auf Landschaften aus. Also das heißt, er hat viel lieber gezeichnet.
Wir sehen viele seiner Zeichnungen, die in der Gegend entstanden sind. Die späteren Besitzer haben die originale Einrichtung der Gasträume erhalten. Und wir sehen auch Goethe selbst verewigt. Auf Inflationsgeld.
Auf dem Inflationsgeld, welches man sich ja hier druckte, hat man eben die Posten der Goethezeit draufgebracht. So wie die Hofgesellschaft sich hier manchmal verhalten hat. Sie waren sehr jung. Der Herzog war erst 18 Jahre alt, Goethe war ja zwar ein bisschen älter schon, aber trotz alledem war man teilweise hier ziemlich ausgelassen.
Da trinken sie manchen Becher Wein, stellen den Stützerbacher Mädchen nach und stecken der Bäuerin eine tote Katze ins Butterfass. Später soll Goethe zur Bäuerin gekommen sein, um den Schaden zu bezahlen. Welchen Schaden, fragte sie. Na, die Butter war doch wohl verdorben. Ach, die habe ich nach Weimar an den Hof geliefert, die essen doch alles, erzählt man sich. Und bei Goethe lesen wir:
Ich war immer gerne hier. Ich glaube, es kommt von der Harmonie, in der hier alles steht. Gegend, Menschen, Klima, Tun und Lassen.
Der Goethe-Wanderweg im Thüringer Wald von Stützerbach zurück nach Ilmenau fährt der Bus Nummer 300 für alle, die es nicht hin und zurück schaffen, täglich und bis in den frühen Abend. Die Zeiten finden Sie auch im Internet unter iov-ilmenau.de. In Domradio Reisen sind wir ja heute unterwegs auf Goethes Spuren in Weimar und da sollten wir auch mal über den Weimaraner reden. Der ist in der Regel bis zu 70 Zentimeter groß, 40 Kilo schwer, er gilt als anhänglich und nicht allzu temperamentvoll, die Ohren sind breit und lang, er hat bernsteinfarbene Augen, die aber kurz nach der Geburt himmelblau sind und sein Fell, das ist Reh- oder Mausgrau. Wir reden nämlich hier gerade von einem Hund. dem Weimaraner. Das ist ein Vorstehhund, der in der Jagd eingesetzt wird. Wie diese Rasse genau entstanden ist, darüber gibt es viele unterschiedliche Theorien. Fest steht aber, dass der Weimaraner Anfang des 19. Jahrhunderts am Hof zu Weimar von Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach gehalten wurde. Und da Goethe in dieser Zeit, genauer gesagt von 1775 bis 1786 in Weimar lebte, da könnte er schon den allerersten Weimaranern den Kopf getätschelt haben. Heute waren wir ja unterwegs auf den Spuren Goethes und da kommen wir auf unserer Bildungsreise in und um Weimar natürlich nicht vorbei an einem wunderbaren Gedicht Goethes. Warum gabst du uns die tiefen Blicke? Gelesen von Hildegard Mayer.
Warum gabst du uns die tiefen Blicke, unsere Zukunft ahndungsvoll zu schauen, unserer Liebe, unserem Erdenglücke wähnend selig nimmer hinzutrauen? Warum gabst uns Schicksal, die Gefühle, uns einander in das Herz zu sehen, um durch all die seltenen Gewühle unser wahr Verhältnis auszuspähen? Ach, so viele tausend Menschen kennen, dumpf sich treibend, kaum ihr eigen Herz, schweben zwecklos hin und her und rennen hoffnungslos in unversehenem Schmerz, jauchzen wieder, wenn der schnellen Freuden unerwarte Morgenröte tagt. Nur uns armen, liebevollen beiden ist das wechselseitige Glück versagt. Uns zu lieben, ohne uns zu verstehen, in dem anderen sehen, was er nie war, immer frisch auf Traumglück auszugehen und zu schwanken auch in Traumgefahr. Glücklich, den ein leerer Traum beschäftigt, glücklich, dem die Ahndung eitel wär, jede Gegenwart und jeder Blick bekräftigt Traum und Ahndung leider uns noch mehr. Sag, was will das Schicksal uns bereiten? Sag, wie band es uns so rein genau? Ach, du warst in abgelebten Zeiten meine Schwester oder meine Frau. Kanntest jeden Zug in meinem Wesen, spätest, wie die reinste Nerve klingt, konntest mich mit einem Blicke lesen, den so schwer ein sterblich Aug durchdringt. Tropftest Mäßigung dem heißen Blute, richtetest den wilden Irrenlauf, und in deinen Engelsarmen ruhte die zerstörte Brust sich wieder auf. Hieltest zauberleicht ihn angebunden und vergaukeltest ihm manchen Tag, welche Seligkeit glich jenen Wonnestunden, da er dankbar dir zu Füßen lag, fühlt sein Herz an deinem Herzen schwellen, fühlte sich in deinem Auge gut, alle seine Sinnen sich erhellen und beruhigen sein brausend Blut. Und von allem dem schwebt ein Erinnern nur noch um das ungewisse Herz, fühlt die alte Wahrheit ewig gleich im Innern, und der neue Zustand wird ihm Schmerz. Und wir scheinen uns nur halb beseelet, dämmernd ist um uns der hellste Tag, glücklich, dass das Schicksal, das uns quälet, uns doch nicht verändern mag.
Ja, mit diesem Gedicht geht unser Themenschwerpunkt Weimar in Domradio Reisen zu Ende. Aber gleich machen wir uns auf in die Region hier in der Nähe und gucken mal, was am Wochenende hier bei uns so los ist. Was ist los an diesem Wochenende? Wir haben ein paar Tipps für Sie zusammengestellt.
Domradio Ziele. Ausflugtipps zum Wochenende.
Museumsfest rund um die Stiftskirche. In Enger hat der legendäre Sachsenherzog Widukind seine letzte Ruhestätte. An sein Leben und seinen Kampf gegen Karl den Großen erinnert dieses Wochenende das Widukind-Museum, das einmal im Jahr zum großen Museumsfest rund um die Stiftskirche lädt. Mitmachaktionen, Vorführungen und Ausstellungen unter freiem Himmel lassen dann die Zeit des frühen Mittelalters lebendig werden. Los geht's am Sonntag ab 13 Uhr. Der Eintritt für das Fest ist frei. Ein Museumsbesuch kostet 1 €. Schwingboden-Festival. Die Kulturinitiative KNG der Stadt Grefrath organisiert wie jedes Jahr auch in diesem das Open-Air-Event Schwingboden-Festival. Von Kleinkindern bis Senioren. An alle wurde bei den Mitmachaktionen gedacht. Die diesjährige Hauptgruppe des Schwingboden-Festivals ist die Kölner Band Chupacabras, deren multikultureller Hintergrund in ihrem bunten Mix aus Hip-Hop, Reggae, Jazz und Polka deutlich zu hören ist. Am Samstag geht's los ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nachts im Museum. Von kleinen und feinen Schulmuseum über die Gemäldesammlungen des Schlosses bis hin zur riesigen Informationstechnik-Ausstellung des Heinz-Nixdorf-Museumsforums. Bei der langen Museumsnacht machen in Paderborn so gut wie alle Ausstellungen und Kunstorte mit. Den Gästen wird bis weit nach Mitternacht ein abwechslungsreiches Programm voller Überraschungen geboten. Der Museumsnachts-Expressbus pendelt kostenlos zwischen den großen Museumsarealen mit einem Zwischenstopp am Heinz-Nixdorf-Museumsforum die ganze Nacht. Beginn ist ab 18 Uhr, der Eintritt ist kostenlos. Zeltfestival in Bochum. Ein Zelt, ein See, ein lauer Sommerabend. Eine weiße Pagodenstadt direkt am Kemnader See. Dazu Essen und Trinken und gute Unterhaltung. Am Wochenende wechselt das Ufer des Kemnader Sees von regionalen aufs internationale Parkett. Beim Zeltfestival Ruhr gibt es auf 25.000 Quadratmetern Ufergelände Straßenkünstler, Händler und Gastronomie, die ihr Werk zum Besten geben. Zudem sind Musikgrößen wie Unheilig, die Wise Guys, die Sportfreunde Stiller, Adel Tawil, Tim Bensko und viele mehr angekündigt. Eintrittskarten gibt es je nach Veranstaltung ab 3 Euro.
Da hat sich ein Schweizer aber gefreut bei der Ziehung der Lottozahlen. 6 richtige Nix wie hin zur Lottoannahmestelle und dann der Schock. Er hat den Schein zwar am richtigen Tag abgegeben, aber 29 Minuten zu spät für die nächste Ziehung, sodass er nicht mehr für die Ziehung, wo er 6 richtige hatte, galt, sondern erst für die nächste. Wenn Sie heute zu spät eingeschaltet haben bei Domradio Reisen, kein Problem. Sie können die Sendung nochmal nachhören, heute Abend zwischen 20 und 22 Uhr oder auch als Podcast im Internet.
Domradio Reisewetter.
Mit Heike Sikoni und mir gegenüber sitzt jetzt Renato Schlegelmilch und der ist ganz süß, der hat zu mir gesagt, du kannst ja positiv anfangen und erzählst mal was über einen Regenbogen.
Ja, also man kann ja auch in den negativsten Sachen was Schönes finden und wenn es halt regnet und wenn es stürmt, irgendwann ist er vorbei und irgendwann hast du den schönsten Regenbogen und wenn man es positiv ausdrückt, haben wir da am Wochenende eigentlich ziemlich gute Chancen drauf, zumindest einen Regenbogen zu sehen.
Das heißt also, wir haben es nötig, positive Meldungen, die nicht unbedingt was mit dem Wetter direkt zu tun haben am Wochenende? Oder wie sieht das aus?
Also es gibt immer wieder diese schönen Flecken. Das ist ja meistens so. Was man sagen kann, ist, dass das Wochenende relativ wechselhaft wird. Das heißt, der Regenschirm sollte auf alle Fälle dabei sein. Es gibt aber auch so die paar Regionen, wo die Sonne durchkommt. Zum Beispiel am Samstag ist es so in Ostdeutschland. Tatsächlich auch Thüringen, Weimar, wo wir heute unterwegs waren. Also alles, was sich, sagen wir mal so, in den neuen Bundesländern befindet, ist die Chance auf Sonne relativ groß. Die Temperaturen liegen im ganzen Land so um die 18, 19, 20 Grad. Also wenn da die Sonne scheint, ist ja schön. Bloß sonst ist es halt überall relativ wechselhaft und dann kommen relativ häufig die Wolken. Am Sonntag noch in Baden-Württemberg ist es da schön, aber selbst wenn man keine Sonne hat, selbst wenn die Wolken kommen, haben wir eben die Chancen, dass wir irgendwo einen schönen Regenbogen zu sehen bekommen.
Und wo sehe ich denn keinen Regenbogen, wenn ich in Urlaub fahre, sondern einfach nur die Sonne?
Da interessanterweise, da wo man es nicht erwartet, nämlich in England. In England, in London haben wir leichte Bewölkung und Temperaturen von 19, 20 Grad. Paris ebenso. Sonst ist auf der Europakarte eigentlich, sind da relativ viele kleine Wölkchen zu sehen. Am Sonntag verbreiten sich gerade in Mitteleuropa auch einige Gewitter, auch hier bei uns. Und gerade am Sonntag ist aber auch, ist es noch sehr schön so auf den Balearen. Da haben wir es dann, da ist dann eben noch das richtige Sommerwetter. Da sind es über 30 Grad. Um keine einzelne Wolke zu finden.
Ist der Sommer denn länger unterwegs oder kommt er nochmal wieder zu uns?
Der kommt tatsächlich ein bisschen wieder, allerdings erst ab Mittwoch. Vorher müssen wir noch den Montag und den Dienstag überstehen. Dabei wird besonders der Dienstag wird relativ nass bei uns. Also wenn du da rausgehst, musst du dir unbedingt ein Regencape oder irgend sowas mitnehmen. Ich glaube, da wird vielleicht sogar ein ganz, und so ein Billigregenschirm wird da wahrscheinlich nicht reichen für. Aber das große Dankeschön, dafür kommt am Mittwoch. Wenn wir diesen Regen überstanden haben, dann wird es am Mittwoch wärmer, Temperaturen 20 bis 25 Grad und dann kommt, soweit man das heute sagen kann, dann aber auch nochmal die Sonne raus und der Rest der Woche wird dann so richtig schön, kann man das schon Spätsommer nennen? Ja, ne?
Spätsommer. Ich fürchte ja. Aber da war er ja jetzt, der kleine verbale Regenbogen, den Renato Schlegelmilch uns mitgebracht hat. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Ja, und das war's auch schon wieder von Domradio Reisen. In der nächsten Woche, da packen wir aber wieder die Koffer, da geht's weiter und nicht nur das, es geht auch weiter weg. Wir machen uns dann auf in den Oman. Bis dahin sage ich Tschüss und danke fürs Mitreisen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.